palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Grüße in die Runde. Neue Folge Serie Amore zum Auftakt in eine mal wieder pickepackevolle Woche mit italienischem Fußball. Und dazu begrüße ich recht herzlich wie immer Mario Soike.
Das der rasende Transferreporter grüßt zurück. Wobei, nee, München ist ja die deutsche Here-We-Go-Stadt, glaube ich, nicht Hamburg.
True. Naja, oder auch nicht. Wie auch immer, auch der Mercato wird natürlich Thema sein in dieser Folge. Zu Beginn aber möchte ich wie immer einen herzlichen Gruß rausgeben an unsere Community mit dem Hinweis, dass ich wollte gerade noch mal gucken, Kommentare bei Spotify nicht lesen kann, weil da steht, Kommentare nicht verfügbar, du hast keinen Zugriff auf Kommentare, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Kommentare in deiner Region nicht unterstützen.
Was?
Da ist die Pressefreiheit schon wieder eingeschränkt, meine
Freunde. Gehört Spotify auch zu Meta?
Weiß ich nicht, aber ich habe tatsächlich gerade gelesen, dass es teils auch wohl Upload-Probleme bei anderen PodcasterInnen gibt. Vielleicht hat es auch was damit zu tun. Also da hat mich sozusagen jetzt nichts erreicht. Was uns aber erreicht hat, ist einmal die Nachricht von Dominik, der schreibt, Moin, Frage an das Schwarmwissen. Ich würde gerne mit meinem Kumpel am Wochenende des 26. und 27. April nach Bergamo reisen und das Spiel gegen Lecce schauen. Wie sieht es da mit Karten aus? Abwarten und Viva-Ticket? Des Weiteren wollen wir anpeilen, einen Abstecher nach Venedig zu machen. Ja, Stadionerlebnis hiermit eingefordert,
ist
höchst
so.
Offiziell.
Ist so.
So. Und was würdest du sagen? Also Bergamo hatten wir schon lange keine Erfahrungsberichte mehr, meine ich.
Das Stadion ist ja mittlerweile fertig, oder?
Jo, wahrscheinlich hat der eine oder andere Kiosk noch aufgebaut, aber...
Ja. Ja. Weil das war immer das Problem, als ich mich da mal umgesehen hatte nach Karten, dass dann irgendwie immer, also keine Gegengrade verfügbar war und es deswegen nur Haupttribüne für 1 Milliarde Euro gab oder Fankurve mit Tissera.
Ja.
Ich glaube, dass das jetzt kein Problem mehr ist und deswegen sollte man gegen Lecce auch kein Problem bekommen, über den offiziellen Weg Tickets zu kaufen.
Ja, ja, davon ist auszugehen. Solltet ihr dazu andere Meinungen oder Erfahrungen haben, lasst es uns wissen, dann geben wir das an Dominik weiter.
Genau, und der offizielle Weg ist, also ich weiß nicht, ob es bei Atalanta jetzt Viva Ticket oder Ticket One ist, aber einer von den beiden lohnt sich immer vorab auf der Website vom Verein zu registrieren und ja, dann Das schaffst du auf jeden Fall.
Fingers crossed.
Ja. Venedig, ansonsten, Venedig schwieriger, sorry.
Ja,
das war ja
meinst
auch,
du?
Ja, also Venedig ist, da hatte ich es auch schon ein, zweimal versucht, als sie das letzte Mal in der Serie A waren. Und da waren die leistbaren Plätze immer sehr schnell ausverkauft, weil das Stadion ist natürlich auch ungleich kleiner.
Ja, was ist leistbar?
Ja, dann gut, das ist natürlich
ein Stadionerlebnis. Ja, da nimmt man für Stadionerlebnis Aufnahme für Serie Amore sonst auch mal die Haupttribünenkarten für die 100 Tacken.
Ja. Ja, gut, das kann natürlich sein, dass Dominik dazu bereit ist, das hat er nicht dazu geschrieben. Aber da also bei Venezia auf jeden Fall noch ein bisschen mehr F5 und zum Vorverkaufsstart am Start sein so.
Okay, ja, das ist doch schon mal ein guter Hinweis. Ansonsten haben wir uns sehr gefreut über die ganzen positiven Rückmeldungen zur Lazio-Folge. Grüße gehen auch nochmal raus an Christian. Das hat uns Spaß gemacht und das hat euch allen Anschein nach auch sehr viel Spaß gemacht. So auch dem lieben René Rizzo. Erinnerst du dich vielleicht?
Klar.
Auch des Öfteren hier schon mal besprochen worden. Und der hat mir tatsächlich nochmal über X eine Nachricht zukommen lassen. Ich muss zugeben, die Direktnachrichten ab und an lese ich die. Ansonsten nicht mehr aktiv auf der Plattform. Aber da könnt ihr Glück haben, wenn ich irgendwie einmal alle 2 Wochen reinschaue. So auch wie bei der Nachricht von René, der sich sehr gefreut hat, dass es auch mal wieder eine Squadra Eterna gab. schreibt so, er hat sich direkt das als Aufgabe aufgefasst und sich dran gesetzt, meine Güter, das waren Spieler damals. Und dann hat er losgelegt und ich feuer einfach mal raus.
Bitte.
Peruzzi, Nesta, Kolarov, Acerbi, Nedved, Gascoigne, Dino Baccio, Veron, Signori, Crespo, Immobile, Bank, Doll, Leck am Arsch. Klose, Otto, Marchegiani.
Mm.
Liebe Grüße, René. Liebe Grüße.
Ich muss jetzt vielleicht einmal kurz pausieren und meine Hose wechseln.
Ehrlicherweise können wir auch mal, auch ohne Sonderfolge, mal wieder random irgendeine Squadra aus der Hüfte schießen, würde ich sagen.
Voll, ja.
Voll. Nächste Woche können wir hier platzieren und am Ende. Nächste Woche schießen wir eine aus der Hüfte. Und zwar die Squadra zur Hinrunde. Top 11 der Hinrunde. Hiermit seid ihr auch herzlich dazu eingeladen und aufgefordert, vor allem uns eure Top 11 der ersten Saisonhälfte einzusenden.
No pressure, aber Felix hat uns schon eine geschickt. Also legt los.
Ja. Ja, okay. Die machen wir hinten raus, oder? Nochmal ja, genau, so als Cliffhanger, genau. Als Erinnerungsstütze. Mhm. Ich weiß ja, dass es bei euch teilweise, wenn ihr jetzt da so Dienstagmorgen und so sitzt und uns nebenbei als Berieselung hört, weiß nicht mehr, wie viel da hängen bleibt, liebe Freunde. Also, macht euch mal ran. Dann liebe Grüße gehen auch an Paul, unser Supporter, der in San Siro war und mir schöne Fotos geschickt hat. Mal sehen, wie sehr wir diese Woche den Insta-Kanal bespielen.
Schick mal rüber auf jeden Fall, kriegen wir hin.
Mach ich mal. Apropos Milan, das ist ja natürlich auch noch aufzulösen, als wir in der Aufnahme der letzten Folge steckten, sage ich ja gerade kurz vor der Halbzeit 1-0 Inter im Finale der Supercoppa. Ja, es ist nicht dabei geblieben. Nach der Pause auf 2-0 erhöht und dann das Derby noch verloren. Und beim Jubel zum 3-2 von Tammy Abraham in der Nachspielzeit hat man dann, ich glaube, das hatten wir in der Folge auch besprochen kurz, ne, gesehen, was das denen bedeutet. Zweiter Sieg unter dem neuen Trainer, zum zweiten Mal ein Rückstand gedreht. Ist jetzt dann auch schon wieder eine Woche her, deswegen da jetzt irgendwie müssen wir nicht vertiefend drauf eingehen. Oder will ich auch nicht, kann ich auch nicht. Dennoch, also auf der einen Seite, das darf dir so nicht passieren aus Sicht Inters. Und vor allem so einer Mannschaft wie Inter erwarte ich, dass das nicht passiert. Beim Anschlusstreffer durch Theo per Freistoß stelle ich auch nochmal die Frage, ob die Mauer da richtig steht. Und ja, wie auch immer. Also, ich weiß es nicht. Das ist ehrlicherweise mir so bei Inter unter Inzaghi noch nicht untergekommen. Oder hast du da? Na, außer einen, der also, vielleicht in der ersten Saison, als sie hinten raus so gefumbelt haben, noch,
ja,
oder?
Ja, okay. Ja,
vielleicht.
Aber so richtig, also gerade auch in den nominellen Spitzenspielen, so klar, ich meine, sie haben das erste Derby die Saison auch verloren, aber nee, so wüsste ich jetzt spontan nicht.
Hm. Naja, wir sagen auf jeden Fall Glückwunsch an Conceição. Erster Pokal in der noch kurzen Amtszeit. Und dann sind die Rossoneri aber schnell vom Liga-Alltag eingeholt worden. Abends in San Siro gegen Cagliari. Das war da, wo auch Paul die Fotos geschickt hat. Ne? Hatte ich letztens auch mit einem lieben Kollegen kurz Kontakt darüber, dass, falls jetzt mal die Fragen aufkommen, hatten wir in den letzten Wochen immer mal wieder. Aktive Fanszene. Also man hört das Mikrofon noch und da werden auch Gesänge angestimmt. Fahnen hängen da allerdings keine mehr. Und das liegt zum größten Teil dran, dass da ein paar Leute nicht mehr auf freiem Fuß sind. Und zwar nicht nur ein paar, sondern ein paar mehrere. Ja, und gilt im Übrigen für die andere Seite, die Blau-Schwarze der Stadt auch. Ihr habt da einiges an tollem YouTube-Material auch geschickt bekommen. Auch Capo beim Barber und so Interviews und Podcasts mit, das ist da. Ja, da werden einige Schubladen erfüllt, die man hat. Ja, da wird vielleicht nicht nur mit Kartenverkauf unter der Hand Geld gemacht worden sein, ne? Naja, zum Spiel. Ich kann dazu sagen, dass eventuell Conceição glücklich darüber ist, dass ich nur die zweite Halbzeit gesehen habe. Die erste hat ihm nicht so gefallen, oder?
Nee, ich habe das komplette Zitat jetzt nicht aufgeschrieben, aber es ging so in die Richtung, die schlechteste erste Halbzeit, die er von, oder die schlechteste Halbzeit, die er von einem seiner Teams in den letzten Jahren gesehen hat. Und boah, das ist eine Ansage.
Klar, ich weiß nicht, wie viel da gefeiert wurde. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass der da nach einer Woche Amtszeit irgendwie mal lange Leine lässt.
Reisestrapazen aus Riad nach Mailand. Ne?
Ja, also ich habe dann die zweiten 45 Minuten aufmerksam verfolgt und da teilweise schon Sachen festgestellt, wo ich meinte, wir hatten ja oft auch drüber gesprochen, glaube ich, auch immer wieder in Schwerpunkten zu Milan, dass so teilweise alles ein wenig phlegmatisch wirkt. Ja, also da waren Passstaffetten dabei, wo wirklich mit ein, zwei Kontakten der Ball schnell gemacht wurde, wo sie in die Tiefe gekommen sind. Morata macht dann auch die Führung und dann gab es aber wieder so einen kleinen Bruch, nicht nur beim Ausgleich, also Cagliari war ehrlicherweise nicht so richtig im Spiel und wird dann halt eingeladen. Zortea mit einem Kullerbällchen 4 Minuten, nachdem Morata in der 51. die Führung erzielt hatte, wo Mike Maignan mehr als schlecht aussieht, ja. Aber und natürlich hängt sich da jeder dann an ihm auf, der in der ersten Halbzeit, ich habe Teile der ersten Halbzeit auch gesehen, eine sehr gute Parade hatte, wo ich dachte, wenn er jetzt auch wieder in Form ist, und er hat das Gegenteil bewiesen. Allerdings, finde ich, gehen schon auch 30% dieses Treffers auf die Kappe von Kollegen Fofana, der da vorne erst den Ball verliert und dann nicht hinterherkommt. Und nicht nur aufgrund dieser Aktion muss ich hier mal loswerden, ohne jede 90 Minuten gesehen zu haben. Ne? Das immer noch dazu gesagt, werde ich überhaupt nicht mit warm.
Fofana?
Mit dem Kollegen, ja.
Ja. Hat, finde ich, auch, also habe ich einige Szenen, an die ich mich jetzt auch erinnere, wo Abstimmung mit der Innenverteidigung und so überhaupt nicht funktioniert hat. Dann wiederum ist, glaube ich, so grundsätzlich die generelle Meinung, dass er das, was außer in diesen einzelnen Szenen, schon eher das, was das Problem unter Pioli war, so Abstimmung zwischen Mittelfeld und Abwehr, dass er das eigentlich besser gemacht hat.
Okay.
Aber ja, vielleicht eben, also, es hilft ja natürlich nicht, wenn man dann entscheidende Fehler macht und die dann zu Gegentoren führt. So,
ja. Ja. Und dann gibt es da vielleicht, das ist vielleicht nicht der Butterfly-Effekt, sondern ich nenne es jetzt mal den Locatelli-Effekt. Wenn man nicht jedes Spiel sieht und dann zwischendurch zuguckt, hat Fofana so was Locatelli-haftes. Ah, er macht okay. Dann gern das Spiel auch mal langsam.
Ja, ja.
Kann natürlich auch eine Angabe sein. Auf der anderen Seite verteidige ich Locatelli immer. Ne? Jetzt kann ich natürlich das nicht als Beispiel nehmen, um auf Fofana drauf zu hauen. Aber fand ich in Summe schwach. Und dann war auch wieder so eine Phase im Spiel Milans drin. Ich habe es erwähnt. In der wieder zu wenig Tempo da war, zu wenig Tiefenläufe. Allerdings gab es dennoch genug Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und es gab gute Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Und wenn sie es 2-1 gewinnen, dann reden wir wahrscheinlich nicht in der Form drüber. Haben sie aber nicht und deswegen reden wir in der Form drüber. Und deswegen können sie da auch nicht zufrieden sein und haben so ein bisschen den Riad-Push nicht mitgenommen. Mhm. Ja.
Vielleicht ein Wort zu Conceição. Natürlich kann man, finde ich, wenn der jetzt in der Woche vor der Supercoppa angefangen hat und jetzt in seinen ersten, dann jetzt bis ab heute 14 Tagen als Trainer 3 Spiele gehabt hat, nicht Wunderdinge an der Taktik erwarten. Ich glaube, mentalitätsmäßig hat er ja dann bewiesen. Da haben sie schon irgendwie einen Push bekommen, zumindest in den beiden Spielen, dann jetzt gegen Cagliari vielleicht nicht. Aber jetzt gilt es dann eben, die Stellschrauben zu verstellen und oder so.
Ja. Die nächsten Aufgaben sind auswärts Como, auswärts Juve, zu Hause Girona und zu Hause Parma, bevor es nach Zagreb geht und dann Anfang Februar schon wieder das nächste Derby. Wenn Inter alle Derbys diese Saison verlieren sollte,
das wäre toll. Haben wir englische Woche eigentlich? Auch in
diese
Serie?
Woche? Ja. Ja, Nachholspiele.
Ach ja, stimmt ja. Richtig.
Inter hat die Transition besser hinbekommen, so ein bisschen, ne? rotiert, 1-0 ja, bei Venezia.
Ja.
Ja. Mein Freund, Fußball ist immer noch ein Ergebnissport, oder? Ich sehe da 1-0 und 3 Punkte. Ansonsten habe ich da nichts gesehen.
Das mehr war auch nicht zu sehen. Für meine Begriffe. Also, ich habe es den anderthalbten Anzug von Inter bezeichnet, weil einige Stammspieler dabei waren, aber Inzaghi auf jeden Fall auch ein bisschen rumrotiert hat. Carlos Augusto, Aslani, Toremi vorne drin. Ein paar Abstimmungsprobleme, gerade zwischen Letztgenanntem und dem Kapitän. Also das Duo Lautaro-Thuram harmoniert dann doch ein bisschen besser. So sind einige vielleicht auch ordentlich vorgetragene Angriffe dann gar nicht wirklich gefährlich geworden am Ende, weil man sich entweder auf den Füßen stand oder halt nicht so genau wusste, wo der andere gerade hinläuft. Ja, ansonsten weiß nicht, Venezia hat ziemlich gut dagegen gehalten, sich wieder teuer verkauft und nichts mitgenommen und Uwe Morave war überrascht, dass er weiß, glaube ich, das kommentiert hat, dass Damian da aufgetaucht ist bei dem Tor. Das war ein Schuss, ich glaube, von Lautaro, den Stankovic prallen lässt und er staubt dann halt ab. Was denn der Innenverteidiger da vorne macht? Ich glaube, dass Inzaghis Taktik da mal wieder gefruchtet hat, die da eben in diese Position zu schicken, weil Verteidiger mit dem da jetzt vielleicht auch nicht gerechnet haben unbedingt.
Ja, und es ist irgendwie auch Classic, dass dann da ein Matteo Damian, der alles kann und immer da ist zur Stelle, wenn man ihn braucht, das Siegtor erzielt. Ja, das ist einer, der wird wahrscheinlich im Verlauf seiner Karriere keinen anderen Verein mehr bespielen. Ganz anders.
Ich ich sehe ihn gerne wieder ein paar Mal. Also.
Ja, okay. Aber das ist ein bisschen mit meiner Überleitung reingeschrieben. So, Mercato. Zack, was ist los? Vija Kvaratskhelia, natürlich der Name schlechthin, kommen wir gleich auch nochmal drauf.
Ja.
Aber was ist sonst so los bei dir am Schreibtisch?
Also richtig, was los ist in Como. Die haben ja schon im Sommer gut investiert, da vor allem, also zwar auch in Ablösen, aber vor allem in die Gehälter von Sergi Roberto und Co. Jetzt latzen sie aber auch, was die Ablösen angeht, nochmal richtig raus. Kakere von Lyon ist der neue Rekordeinkauf, ein zentraler Mittelfeldspieler, der 15 Millionen gekostet hat und der hat, ich glaube, 3-4 Tage nur später den Rekord halt übernommen von Assan Diao, ein Rechtsaußen von Real Betis, an dem im Sommer, glaube ich, auch die TSG dran war. Spanischer, glaube ich, Unnationalspieler, 12 Millionen gekostet, dann Torwart noch Jean Buté aus Antwerpen für 2 Millionen, also zusammen schon an die 30 Millionen rausgehauen als Aufsteiger. Ist ja, die indonesische Tabakindustrie läuft offensichtlich.
Oh Mann, ey.
Jo. Aber finde ich sind irgendwo Fußballmanager-Transfers, aber finde ich sind auch, die haben auch schon auch Auge. So.
Hast du dir die 5 Minuten Highlight-Videos angeguckt bei
YouTube
oder
warum? Nee, aber das ist, was meine Kollegen aus Frankreich und Spanien sagen. Die können das.
Der gut vernetzte Herr Seuke.
Ja. Was sie können, weiß ich nicht, aber anscheinend können sie was.
Okay.
Was haben wir noch? Roma, das kommt überraschend, dass ein teurer Mittelfeldtransfer bei der Roma nicht gefruchtet hat, ne?
Ja.
Enzo Lefebvre, ich glaube 22, 23 Millionen hat er im Sommer gekostet, ist schon wieder weg. Leihe nach Sunderland. Was natürlich auch geil ist, dass jemand, der so teuer ist, dann im Winter in die zweite englische Liga ausgeliehen wird, aber gut.
Die sind tatsächlich relativ oben dran, ne?
Ich glaube, die wollen auch unbedingt aufsteigen.
Ja, das ist Sunderland Till I Die war eigentlich eine geile Serie, aber denen geht es erst wieder relativ gut. Ja, ne? Schön.
Also Lefebvre jetzt also eine Black Cat. Okay. War schon ein krasses Missverständnis bei der Roma gewesen. Reiht sich damit. Ich war vorhin erst noch eine Statistik gelesen, die ich auch Markus geschickt habe. Die teuersten drei Roma-Mittelfeldtransfers waren Nzonzi, Pastore und Lefebvre. Und das hat sich gelohnt, ne?
Allein dafür, wie du gerade Pastore ausgesprochen hast, hat sich's gelohnt. Oh, le Pastore.
Ja, ich meine, der kam ja auch aus Frankreich, also bitte.
Ja. Sehr gut.
Ja. Es geht weiter. Parma, auch aktiv gewesen. Matthias Löwig, Linksverteidiger 21 aus Molde. Ich glaube, mit norwegischen Talenten macht man aktuell nicht so viel falsch. Bin ich gespannt drauf. Atalanta.
6 Mios.
Ja, ja, ja. Atalanta hat den im Sommer geholten Godfrey schon wieder abgegeben, ist verliehen nach Ipswich. Ich glaube, der hat auch so ungefähr zweimal gespielt, wenn überhaupt. Auch verliehen hat Bologna einige, nämlich gleich 5 Spieler, wovon die meisten jetzt eher Serie B sind, allerdings auch Jasper Karlsson, der, glaube ich, der hat ja relativ viel Geld gekostet, als er aus Alkmaar gekommen ist. Galt als potenzieller Stammspieler, hat sich aber nie so wirklich durchgesetzt. Und jetzt geht der nach Lecce für ein halbes Jahr. Ist, glaube ich, für die kann das ein geiler Transfer werden. So im Abstiegskampf. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon zu Napoli und das beherrscht dann die nächsten 5 bis 10 Minuten dieses Podcasts vielleicht, das Thema. Ja. Aber bevor Quara, erstmal das, was schon feststeht, zumindest Stand der Aufnahme, gekommen ist Philipp Billing, ein zentraler Mittelfeldspieler aus Bournemouth.
Sehr gut.
Ja. Und dafür ist Folorunchu verliehen worden zur Fiorentina. Bei beiden gibt es Kaufoptionen, 10 beziehungsweise 8 Millionen Euro. Positionsgetreuer Tausch sozusagen. Ich glaube, Folorunchu soll ein bisschen vielleicht die Bove-Lücke in Florenz schließen. Und ja, über Billing kann ich jetzt auch so viel nicht sagen. Bisher hat aber das, was Conte an zentralen Mittelfeldspielern geholt hat, das hat ja schon Sinn gemacht. Also
ja, es ist nur die Frage, kommen wir vielleicht auch noch später nochmal drauf, aber so viel wie Conte rotiert, beziehungsweise das nicht tut.
Ja, okay.
Jo.
Stimmt, Gilmore hat auch noch nicht so viele Minuten, ne?
Nee. Das ist doch das, was Manolo geschrieben hat, ne?
Ja, stimmt, genau. Da ging es, weil auch Cesare Casadei sehr stark gehandelt wird in Neapel. Könnte natürlich sein, dass sich das jetzt mit Billing schon wieder erledigt hat. Da bin ich vielleicht nicht auf dem aktuellsten Stand. Das Casadei-Gerücht, das war vom Wochenende. Genau, Manolo hat dazu geschrieben, ich finde das gut, wenn der endlich mal, also wenn der in die Serie A wechselt, weil bei Chelsea spielt er, glaube ich, nur Conference League gegen Shamrock oder so. No disrespect. Fußball in Irland gehe ich dieses Jahr auch noch gucken.
Schön.
Ja. Also der braucht schon eigentlich Spielpraxis, ist ja ein Riesentalent. Und genau, Manolo hat geschrieben, ob es für ihn bei der Konkurrenz mit Lobotka, Anguissa, Gilmore und McTominay plus jetzt eben dann noch Billing zu ein paar Einsätzen reichen wird, konnte es ja jetzt auch nicht für seine Nachwuchsförderung bekannt. Da hat er natürlich recht, der Manolo.
Ja, und kurz dazu, weil es da reinpasst, ne? Also gegen Hellas, Lobotka auch irgendwie in der 80. schon irgendwie gepumpt wie ein Marienkäfer und so kurz vor Krämpfen geplagt. Aber er hat dann nochmal Mazzocchi gebracht auf links und noch der andere vorne drin. Also 5-mal gewechselt, aber kein Billy Gilmore. Lobotka hat dann durchgespielt. Also da in der zentralen Position macht er halt irgendwie wenig, wie sagt man so schön, wenig Experimente. So.
Ja. Dafür Spielzeit soll jetzt Caprile bekommen. Da hat man einen Torwarttausch mit Cagliari gemacht. Scuffet ist jetzt für den Rest der Saison die Nummer 2 bei Napoli und Caprile soll eben Stammkraft den Klassenerhalt festhalten.
Hat er in San Siro schon gemacht. Der
hat schon gespielt.
Gegen Milan.
Okay, alles klar.
Der hat gespielt, hat gespielt und war bester Mann. Also,
geil, alles klar.
Der hat mehrere Dinge rausgefischt. Ja, er hat ja auch die paar Spiele, die er bei Napoli gemacht hat, richtig abgeliefert.
Stimmt.
Also das ist tatsächlich so ein Leihwechsel, der durchaus Sinn ergibt.
Ja.
Erinnere ich mich auch an Meistersaison Bereszynski welcher junge Außenverteidiger war es?
Zanoli.
Ja, genau.
Ja.
Mit Samp. Ja.
Ist richtig. Und Meretz Vertrag läuft ja aus. Ich weiß nicht, wie es dann mit der Verlängerung gerade aussieht, aber Caprile dann ja vielleicht mit Rückenwind aus Cagliari dann die neue Nummer 1 nächsten Sommer.
Einen, den man spielen lassen kann.
Mhm. Florenz hat auch einen Innenverteidiger getauscht, argentinischen gegen einen argentinischen. Nicolas Valentini ist von den Boca Juniors gekommen und Lucas Martinez Quarta, den mochte ich eigentlich mal ganz gerne.
Ja, ich bin auch ein bisschen traurig.
Ja, aber der hat unter Palladino schon nicht mehr viel gespielt und jetzt ist er weg. Immerhin hat man noch 7 Millionen von River Plate für den bekommen.
Ja, solide.
Ja. Und da ist nun das Thema der Woche.
Das Thema der Woche, ja. Kvicha Kvaratskhelia. Irgendwie, ehrlicherweise habe ich es doch gewusst. Also der war dieses Jahr schon auch wieder gut, aber letzte Saison, ich meine, das ist immer schwierig. Letzte Saison waren alle scheiße in Napoli so. Aber, ich weiß es nicht. Also ich verstehe schon, dass es bitter ist, den zu verlieren, aber irgendwie hat man es nicht, hast du es nicht auch gefühlt, dass er es nicht mehr gefühlt hat?
Ein bisschen, ja.
Ja, ne?
Ja, ja. Also die berühmte Unbekümmertheit hat er auch unter Conte nicht komplett wiedergefunden, obwohl, auch wenn er, also muss man ja sagen, stark verbessert ist im Vergleich zur letzten Saison, aber eben nicht wieder auf Meisterschaftsniveau, das zu erwarten ist vielleicht auch schwierig, aber ja, vielleicht ist das dann so, da gab es ja auch immer viele Geräusche im Hintergrund, was seinen Vertrag anbelangt und der Berater hat sich da ziemlich häufig zu Wort gemeldet, weil der, glaube ich, also der hat nicht viel verdient in Neapel.
Ja, ich glaube, sie wollten im Sommer auf irgendwie 6 Mios hochgehen und dafür dann Ausstiegsklausel ändern. Das war so das Ding, aber das wollten sie dann irgendwie auch nicht. Also es wurde schon angeboten, da in die Schatulle zu greifen. Hat ihm irgendwie dann wohl doch nicht genügt. Und ja, Conte war schon auch irgendwie sichtlich angeschlagen auf der Pressekonferenz, als er das verkündet hat, ne? Weil ich glaube, dass das kommt überraschend, dass Antonio Conte was auch vielleicht persönlich nimmt, ne?
gab's noch nicht vorher.
Ja. Ehrlicherweise war er enttäuscht über die Nachricht, dass er gebeten hat, den Verein ihn abzugeben, weil er die Nachricht irgendwie so aus heiterem Himmel erhalten habe. Ich finde, das widerspricht allerdings ein wenig dem, was er dann noch gesagt hat. Er meinte ja, dass er nicht möchte, dass er bleibt und sich angekettet fühlt. Und das hat er im letzten Sommer getan und ihn zum Bleiben bewegt.
Und war vielleicht auch irgendwie. Also halt nicht im Sinne von, du musst hier bleiben. So, der Vertrag ist Vertrag oder sowas, was ja auch häufiger mal gesagt wird, sondern schon, ja, ist denn wirklich das Angebot jetzt gerade so geil, was du hast? Komm, wir machen das jetzt, wir versuchen das hier irgendwie mal zusammen und
ja. Ja, und es ist ihm dann so seine eigene Aussage nicht gelungen, ihn von diesem großartigen Projekt zu überzeugen. Aber das meine ich sozusagen, wenn er schon wusste, dass er dieses Gespräch im Sommer geführt hat, verstehe ich nicht ganz, warum das für ihn jetzt aus heiterem Himmel kam, denn er muss ja auch ein bisschen ein Gespür für Menschen und sein Drumherum haben. Allerdings da auch, das ist jetzt irgendwie nur eine Mutmaßung, weil ich ja auch nicht in der Kabine bin und vielleicht, ja, man steckt gar nicht in der Sache drin und in Quara auch nicht und ehrlicherweise nimmst du halt die Kohle jetzt dann mit, ne? Was ist gehandelt?
Klar. 80 Millionen ungefähr um und bei. War sie die Forderung von Napoli und PSG soll wohl bereit sein, das zu bezahlen, wird dann der zweiteuerste Abgang der Vereinsgeschichte nach Higuain. Und ich kann das dann auch aus De Laurentiis Sicht auf jeden Fall verstehen. Erstmal hat er diesen Berater dann nicht mehr im Ohr und begeht halt auch einfach nicht den gleichen Fehler wie bei Osimhen.
Ja.
Von daher. Also wird dann ja sicherlich auch jemand noch dazukommen bei Napoli, wenn die so viel Kohle einnehmen, muss man mal gucken, wer das dann ist. Aber wenn das einigermaßen hinhaut, also wenn da jemand kommt, der dann auch direkt einschlägt und ein paar Scorer macht für die Champions League Quali oder vielleicht sogar für den Scudetto, dann stehen nächsten Sommer da vielleicht alle da und sagen, wir sind alle als Gewinner aus dieser Sache rausgegangen.
Ja. Gut möglich.
Mal abgesehen davon, dass ich nicht für PSG spielen wollen würde, aber naja gut, das sehen ja Fußballer heute anders.
Ja, das ist richtig. Der liebe Mauri hat uns noch so ein bisschen, beziehungsweise euch auch diese Denksportaufgabe mitgegeben. Der hat mich nämlich gefragt, gab es sowas eigentlich schon mal, dass in der Winterpause der ein Tabellenführer aus einer Top-5-Liga seinen besten Spieler abgegeben hat.
Hui.
Ja, da denkt er erstmal eine Runde drüber nach.
Ich weiß nicht, welche Plätze Liverpool hatte, als Coutinho und Torres und so da weggewechselt sind. Ah.
Aber in der Zeit doch nicht Tabellenführer, oder?
Eher nicht eigentlich, ja.
Nee, ne? Ja. Ja gut, das nehmt ihr mal als Hausaufgabe mit. Ehrlicherweise war das eigentlich natürlich das bestimmende Thema vor Napoli-Hellas, das ich kommentieren durfte. Und ich habe den Namen Kvaratskhelia, glaube ich, insgesamt nur zweimal in den Mund nehmen müssen.
Hat nicht
das
gespielt,
hatte mehrere
oder?
Gründe. Ja. Nee, hat nicht gespielt. Nein, ja. war muskuläre Ermüdung.
Ja, klar.
Ja, so. Auf der einen Seite sportlich andere Thematik und natürlich nochmal die Thematik rund um Daniele, der 13-jährige Junge, der den Kampf gegen die Leukämie verloren hat. Es war schon ein ganz besonderer Abend im Diego Armando Maradona, um euch da mal so ein bisschen mitzunehmen. Ich sehe ja als Kommentator auch immer alles aufwärmen etc. schon aus dem Stadion, bevor wir dann auf Sendung gehen. Und just diese 3 Minuten, bevor ich auf Sendung gegangen bin, ging es los mit die Familie Danieles, war im Stadion, wie so oft, an der Seitenlinie mit De Laurentiis Junior. Es lief ein Film über die Leinwand. Es flossen viele Tränen. Und nachdem das alles so seinen Höhepunkt genommen hatte und auf der Leinwand Ciao Daniele stand, hieß es dann, you're on air in 10, 9, 8. Kloß im Hals in jedem Fall gegeben, da dann auch das ganze Stadion gesungen hat. Und es war traurig schön. Weiß ich nicht, ob man das so beschreiben kann. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ja, das Spiel hat ja dann auch die Geschichte mit dazu geschrieben. Napoli losgelegt wie noch was. Also als würden sie da mit so viel Herz auch für Daniele spielen. Ersten 10 Minuten waren herausragend, würde ich fast sagen. Besonders bemerkenswert finde ich, jetzt habe ich mal endlich seit langem wieder auch ganz aufmerksam Napoli verfolgt, was für spannende Laufwege vor allem Giovanni Di Lorenzo macht. Der spielt teilweise Zehner. Der rückt dann ein, also sowas Cambiaso-eskes teilweise, was der bei Juve teilweise gemacht hat, rückt ein, gibt die rechte Seite frei, dann gibt er die Politano, hinten wird es ein Dreieraufbau, alle im Mittelfeld rücken eins vor, Di Lorenzo ist dann mit Anguissa und Lobotka im Mittelfeld. Neres schiebt hoch und auch McTominay schiebt hoch, ist dann sozusagen fast auf gleicher Höhe wie Lukaku auf der letzten Linie der verteidigenden Mannschaft. Und dann sind sie da auch viel besser in die Zwischenräume gekommen. Und schnelles Passspiel, wenige Kontakte. Und so fällt dann auch in der 5. Minute das 1-0. Vermeintlich erzielt euch Giovanni Di Lorenzo. Es war allerdings der Rücken Montipos, also ist als Eigentor gewertet worden, geht vom Pfosten an den Rücken und dann ins Tor. Und da die ersten 10 Minuten Hellas wirklich komplett geschwommen. Es kann 3-0 stehen nach dieser Anfangsviertelstunde. Kann aber auch 1-1 stehen. Es gab das die einzige wirklich gute Chance in diesem Spiel, hatte Tengstedt, der einen Kopfball nur knapp übers Tor setzt. Und dann hat Napoli so ein bisschen Tempo rausgenommen, viel kontrolliert, über 90% Passquote. Ich glaube, am Schluss waren es fast 700 gespielte Pässe. Haben das kontrolliert, aber durch eine gewisse oder doch sehr ausgeprägte Unpräzision im Abschluss ging es halt auch mit 1-0 in die Pause und dann kamen sie aus der Pause raus und wieder sehr, sehr agil, aber Hellas hat extrem massiert vor allem das Zentrum zugestellt und da sind sie selten durchgekommen. Napoli hat extrem viele Flanken geschlagen, auch überproportional viele Flanken aus über dem eigenen Durchschnitt. Man hat sich wieder viele Ecken erarbeitet, aber es bleibt auch dabei, dass in der Statistik Napoli wirklich ausbaufähig ist. Rahmani hatte zwar 2 gute Gelegenheiten nach eben solchen Standardsituationen, aber allein der Torerfolg hat gefehlt. Und dann kommt Franck Anguissa, ja, der auch zuletzt immer wieder getroffen hat. Der stand vor dem Spiel bei 114 Serie A-Spielen und 6 Treffern. 3 davon schon in dieser Saison. Und er war auch einer, der wirklich Daniele sehr nahe stand. Ist auch in den letzten Wochen immer wieder auf seinem Tape Forza Daniele draufstehen gehabt. Und er schweißt dann aus der Distanz ein. Abgelegt das Ganze von Lukaku. Das im Übrigen, finde ich, sollten wir nicht unterschlagen. Lukaku jetzt mit 6 Assists und 7 Toren. Nicht nur Top-Torschütze Napolis, sondern auch der beste Vorbereiter. Der hat extrem viel gearbeitet und gute Bälle festgemacht. Und Anguissa, genau, 4. Saisontor. Und natürlich auch nochmal der Gruß an Daniele. Ich meine, für immer bei uns stand da auf seinem Tape am Arm. Sehr ergreifend, auch sehr ergreifend dann nach der Partie, in der Napoli alles kontrolliert hat. Hellas wirklich. Also der Matchplan von Hellas, muss man sagen, von Zanetti, der ging, also die haben den halt genauso weitergespielt wie beim 0-0, obwohl es 0-1 stand. Und so lang war ja alles gut, vielleicht fällt vorne das 1-1 rein, wie bei Milan gegen Cagliari. 0-2 stand nie zur Debatte, dass die nochmal zurück ins Spiel kommen. Das war offensiv sehr, sehr dünn. Na, und nach dem Spiel, dass Napoli eben auch die Tabellenführung weiter gesichert hat, war dann auch nochmal die Family Danieles mit auf dem Platz, hat bei der obligatorischen Welle in die Kurve auch mitgemacht und dann gab es auch ganz lange und vor allem auch authentisch herzliche Umarmungen vieler Spieler, aber vor allem auch Anguissas mit der Mutter. Das war für mich so die Szene des Wochenendes und das war ganz bewegend auf jeden Fall, ja.
Stark, ja.
Dann gehen wir jetzt mal einmal schnell durch den Rest des Spieltages.
So sieht's aus.
Mit der Einschränkung und der Ansage, hier nicht für die Vollständigkeit gewähren zu wollen. Freitag ging es schon los, 1-1 zwischen Lazio und Como. Ich war mir da ziemlich sicher, dass Lazio mal wieder ein Dreier einfährt. Vor allem, nachdem man ja das Derby so krachend verloren hatte. Boulaye Dia in der 34. auch mit der Führung. Allerdings in der zweiten Halbzeit dann Platzverweis, gelb-rot, Jauna. Und dann kommt Mr. Patrick Cutrone für Como noch zum Ausgleich, Punkteteilung da, die den Gästen wahrscheinlich mehr hilft als Lazio, die es dann so langsam ein bisschen eine kleine Ergebniskrise vorzuweisen haben, würde ich das mal nennen.
Hat mich auch sehr geärgert, so aus anderer Abstiegskampfsicht, muss ich sagen.
Ja, das glaube ich. Ähnliches gilt für Empoli. Die verlieren zu Hause 1-3 gegen Lecce. Das ist doch dann überraschend deutlich, ne? Also Empoli in den letzten 5 Partien 1 Punkt, das war auswärts bei Venezia, ansonsten nur als 2. Sieger vom Platz gegangen und Lecce feiert ganz, ganz wichtigen Erfolg. Ja. Morente mit dem 1-0, Christovic mit dem 2-0, dann nochmal Kakaze mit dem Anschluss, aber Christovic in der Nachspielzeit zum 3-1 Endstand.
Vor allem, wo du die 5 Spiele ansprichst, die letzten 3 Heimspiele sind dann jetzt 1-3 gegen Lecce, 1-2 gegen Genoa und 0-1 gegen Torino. Das sind alles Stand jetzt, wenn man sich auf die Tabelle bezieht, Rivalen im Kampf gegen den Abstieg. Also von dem sehr, sehr guten Start mit den da 6 Spielen ohne Niederlage ist nicht mehr so viel übrig geblieben.
Hingegen bei Udinese so langsam wieder stabile Form. 4 Spiele bereits in Folge ohne Niederlage. Darunter die letzten 3 aber nur die Punkte geteilt. 0-0 gegen Atalanta aber durchaus bemerkenswert. Ja. Die Gasperini-Truppe bei 0 Treffern zu halten und ehrlicherweise bei 0,31 Expected Goals, das ist doch eine Sache für sich. Da muss die Abwehr gut gearbeitet haben, oder?
Das ist korrekt. Und einer ganz besonders, der Uma Sole, ist zum Man of the Match gewählt worden. Und das finde ich insofern beachtlich, weil der seit September vereinslos war und jetzt eben seit ein paar Tagen bei Udinese unter Vertrag steht. Also verpflichtet haben sie ihn schon im November, glaube ich. Aber er durfte halt nicht spielen, weil sein Vertrag in Salzburg bei den Roten Bullen nach Ende der Transferphase aufgelöst wurde.
Tja, nimm das, Ruben Schröder.
Ja, die wollten den eigentlich vorher schon loswerden, aber dann hat das mit dem Medizincheck in Hoffenheim und so nicht funktioniert. Und naja, jetzt ist er bei Udinese und liefert ab.
So.
Die werden sich freuen.
Sehr gut. Speaking of Unentschieden, da wären wir noch bei Juve.
Uiuiui.
Was ist das denn? Oh, meine Güte, ey. In der Liga noch nicht verloren, aber auch nur eines der letzten 7 Spiele gewonnen. Es ist das insgesamt, wie viel der Unentschieden gewesen? Warte, ich schau nach. Das 12. Unentschieden.
Das Anti-Hellas.
Ja, im 19. Spiel. Ohne richtige 9, natürlich. Milik immer noch verletzt. Vlahovic war auch ausgefallen, deswegen Nico Gonzalez da vorne drin. Das ging gut los. Schöne Einzelaktion. Kenan Yildiz, 8. Minute, die Führung. Aber Torino hat es auch nicht allzu schlecht gemacht. Und dann noch in der Nachspielzeit von Durchgang 1 durch Nikola Vlahovic. Sehenswert. Den Ausgleich erzielt. Die Frage ist, ob Thuram da vielleicht ein bisschen entschlossener den Schuss blocken kann. Ja, und dann blieb's beim 1:1. Ich glaube, für Torino unterm Strich ein Ergebnis, das man gerne mitnimmt. Endlich auch mal wieder das Derby nicht verloren. Aber Juve, ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite muss man da auch mal die Frage stellen, ob Thiago Motta irgendwann mal jetzt eine kleine Anti-Aggressionsschulung nehmen muss. War das schon seine zweite oder die dritte rote Karte diese Saison?
Na, mindestens die zweite, oder in der Champions League war auch eine dabei, oder?
Ja.
Ich mich erinnere.
Also zu Beginn der zweiten Halbzeit beide Trainer mit Rot vom Platz geschickt worden. Ich hatte dich gebeten, das nochmal nachzugucken, was da los war. Und dann habe ich das gestern in der Vorbereitung des Napoli-Spiels gar nicht durchgelesen. Es ging um eine mögliche rote Karte für einen Spieler?
Genau, also Savona hat einen Zweikampf geführt gegen einen Torino-Spieler an der Eckfahne oder so. Mhm. Und die Torino-Spieler waren sich sicher, dass das so ein hartes Tackling war, dass es einen Platzverweis hätte geben sollen. Ich glaube, der Schiedsrichter hat auf Ball gespielt entschieden und so wie ich das also zumindest gesehen habe, kann man das auf jeden Fall auch so machen.
Hm.
Kann aber auch, also den, weil der trifft ihn auf jeden Fall, also den Ärger da schon verstehen.
Okay, und darauf aufbauend hin hatten sich dann Vanoli und Motta in die Haare bekommen. Und der Schiri hatte gar nicht groß Lust, da irgendwie großartig irgendwie ins Schlichtungsgespräch zu gehen und hat beide mit Rot runtergeknallt. Naja, also, das war auf jeden Fall kein gelungenes Derby aus Sicht Mottas. Auch nicht ganz so gelungen, der Sonntag aus Sicht Marius Soikes. Was war da denn los? Also, ich Parma. Was machen wir denn, was machen wir denn? Willst du drüber reden oder gehen wir einfach schnell drüber hinweg?
Also, ja, vielleicht gehen wir doch lieber schnell drüber hinweg. Denn, ja, 0-1 gegen Genua, Frendrup, da konnte nicht mal Suzuki was machen.
Hm.
So eine komische, abgefälschte Bogenlampe, so, also gar kein Vorwurf an den Keeper, der ja vorher gegen Torino Man of the Match war. Beim Remis. Und ja, nach vorne geht halt im Moment nichts. Das ist das, was ich, glaube ich, vor letzte oder vorletzte Woche schon mal gesagt habe. Also irgendwie diese Selbstverständlichkeit, die Mannschaft zum Saisonbeginn mal hatte oder irgendwie sowas da mal da gewesen ist, ist halt im Moment weg. Und Genua macht das auch gut. Also die verteidigen gut unter Vieira. Haben jetzt selbst sich auch nicht so wahnsinnig viele Chancen erspielt, aber so ganz neutral betrachtet muss man, oder man muss neidlos anerkennen, dass das schon ein verdienter Sieg gewesen ist letztlich.
Okay. Ja, jetzt auch mit soliden 23 Punkten, nur ein Zähler hinter der Roma, die selbst nicht über einen Punktgewinn bei Bologna hinausgekommen sind. Da war 45 Minuten recht wenig los. Und dann noch in der Halbzeit mit Kollegen Hauser, liebe Grüße, der das kommentiert hat, unterhalten. Und dann in den zweiten 45 Minuten hat er in der Kommentatorenbox neben mir nur so rumgeschrien. Alexis Salemakers, 58. und direkt danach 61. Dalinga schon wieder mit dem Ausgleich, dann ein Elfmeter. Lewis Ferguson, der ja bekanntlichermaßen zurück ist nach Kreuzbandriss, Spiel gedreht für Bologna und dann tief in der Nachspielzeit Artem Dovbyk ebenfalls per Strafstoß zum 2:2 Remis, wie Mario Solke sagen würde. Ja, auch das hilft der Roma nicht so wirklich. Also Platz 10, da wäre, glaube ich, gut gewesen. Man hätte den Schwung aus dem Derby mitgenommen. Arg viel Zeit zum Nachdenken ist aber gar nicht. Am Montag spielt noch Monza gegen die Fiorentina. Florenz nach 4 sieglosen Partien, 3 davon gingen verloren. Mal wieder, die brauchen mal wieder einen Dreier. Das kommt überraschend, dass das Marius Solche geschrieben hat, wenn sie gegen Monza spielen.
Ja.
Ja.
Aber ist ja so.
So ist es tatsächlich. Und wenn wir schon bei Ausblick sind, sagen wir noch euch einmal kurz, dass es Dienstag direkt weitergeht. Como hat Milan zu Gast, Atalanta gegen Juve. Bin ich mit Christian Bernhard am Start. Mittwoch spielt Inter gegen Bologna, freitags die Roma gegen Genoa. Nicht verpassen solltet ihr außerdem am Samstagabend Juve gegen Milan und Atalanta gegen Napoli. Auch da sitze ich am Mikro. Können wir nächste Woche ausführlich drüber sprechen.
Sehr schön.
Sonntags kommt es unter anderem zum Duell Zanetti gegen Baroni, also Hellas gegen den Ex-Trainer. Lazio ist zu Gast im Bentegodi. Parma mittags gegen Venezia, Abstiegsduell Galore. Gilt auch für die andere Partie um 15 Uhr, Cagliari gegen Lecce. Und dann beschließt den Sonntag Inter gegen Empoli.
Bei diesen beiden Spielen bin ich für einen Heimsieg und einen Unentschieden.
Okay.
Also. Das werde ich tippen.
Ja, in unsere Tipprunde. Ja. Da gehen wir vielleicht das nächste Mal wieder die Tabelle durch, auch so als Hinrunden-Fazit, wie es da aussieht. Apropos Hinrunden-Fazit. Ich will, dass ihr uns eure Top 11 der Vorrunde schickt. Genauso wie das der Felix gemacht hat. Und da können wir schon mal ein bisschen spoilern. Könnt das vielleicht als Idee nutzen oder ganz anders gehen. Wir werden das nächste Woche auch machen. Im Tor hat Felix David de Gea oder David de Gea links verteidigt.
Das ist der Pastore wieder ausgeglichen auf jeden Fall.
Links hinten verteidigt Robin Gosens. Innen verteidigt Isaac Hien und Alessandro Buongiorno. Rechts hinten Raul Bellanova. Doppelsechs Scott McTominay und Martin Deron. Über rechts kommt Benja Dominguez. Linkes Mittelfeld Francisco Conceição. Okay. Zentrales Offensivmittelfeld. ZOM. Mario Pajalic und im Sturm Moise Kean. Spannende Truppe.
Ja, der eine oder andere Hipster-Choice, glaube ich, auch dabei.
Absolut, absolut. Muss man auch so sagen. Dann, lieber Marius, würde ich einmal ganz kurz einen Ausflug in die Serie B machen wollen.
Bitte, ja.
Denn uns hat der Maximilian geschrieben, per Mail, in Richtung serieamorepodcast@gmail.com, inklusive Fotos. Wir hätten also auch Serie B-Content. Geil. Falls du wollen würdest.
Er schreibt,
sehr gut. Hallo, ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich war beim Spiel zwischen Südtirol und Catanzaro im Trusus-Stadion in Bozen. Beide Vereine spielen in der Serie B. Da ich in Südtirol lebe, war es mit dem Auto nicht weit. Die Stimmung war besonders dank der Catanzaro-Fans sehr gut und im Stadion waren ca. 3.300 Leute. Zum Spiel Catanzaro ging schon in der dritten Minute durch Bonini in Führung. 5 Minuten später hat Südtirol jedoch durch den starken Neuzugang Pütje ausgeglichen. Ha, siehst du, der turnt jetzt darum. Catanzaro hat in den letzten Minuten der ersten Halbzeit sogar noch einen Elfmeter verschossen. In der zweiten Halbzeit hatte Südtirol dann ein paar mehr Chancen. Doch am Ende war das Unentschieden gerechtfertigt. Ich denke, dass Catanzaro mit dem Punkt besser leben konnte als Südtirol, da sie Drittletzter in der Tabelle sind und seit August auf einen Heimsieg warten. Oha. Auch wenn ich schon oft im Trusus-Stadion war, war es ein schönes Erlebnis. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und liebe Grüße an Christian. Also von mir aus auch an alle Christians dieser Welt.
Unbedingt.
Liebe Grüße, Maximilian. Oh, alle Christians dieser Welt will ich einschränken. Weil, no front, aber der ehemalige Finanzminister bekommt keine Grüße von mir. So. Na?
Kuchen schmeckt.
In der Sassuolo geht wahrscheinlich wieder hoch. Das ist so der Stand aus der Tabelle.
Zustimmung. Aber das ist ja auch irgendwo zu erwarten gewesen.
Richtig. Apropos politisch schwierig, dann gab es noch einen nicht ganz so tollen Vorfall, auf den mich Mauri, vielen Dank und liebe Grüße, hingewiesen hat. Beim Spiel zwischen Brescia und Sampdoria in der Serie B ist Ebenezer Akinsanmiro, der von Inter an die Blue Cercati ausgeliehene nigerianische Mittelfeldspieler, wohl rassistisch beleidigt worden. Und das teilte der Spieler auch Daniele Massa mit, dass die Kurva Nord in Brescia ihn wohl auch mit Affenlauten bedacht hatte. Spiel ging weiter und 8 Minuten später ist Samt dann in Führung gegangen durch Koda. Kinsamiro hat vor der Brescia-Kurve mit einem Tanz reagiert auf die Beleidigungen. Ja, hat dann die gelbe Karte bekommen vom Schiedsrichter.
Klar.
Ja.
Das ist so, du was siehst du auch so aus, wie du aussiehst? Da musst du dich ja nicht wundern, wenn du beleidigt wirst, ne?
Ja, nehme ich doch mal zum Anlass, die Folge folgend zu beenden. Und ich drücke das explizit so aus, dass sich wirklich niemand bemüßigt sehen kann, uns in die DMs zu sliden und das irgendwie zu relativieren. Ist ja gerade vor allem auch im deutschsprachigen Raum, liebe Grüße an die Nachbarn, durchaus Thema. Solltet ihr mit Parteien sympathisieren, die Menschen aufgrund ihrer Herkunft ausgrenzen, dann könnt ihr euch ins Knie ficken. Und dem Rest wünsche ich eine wunderbare Woche. Schickt uns eure Vorrunden Top 11. Marius, ich freue mich schon auf deine.
Ja, absolut.
Und wünsche dir eine gute Zeit.
Ebenso. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Macht es gut.
Ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.